nur Golf auf meinsportradio.de.
Wells Fargo Championship 2018 in dieser Woche auf der PGA Tour und natürlich auch ausführlich Vorschauthema hier bei uns bei nur Golf mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, Wells Fargo Championship in jedem Jahr natürlich ein gern gemachter Tourstopp der PGA Tour Profis. Vor allen Dingen, wenn das Turnier eine Woche vorm The Players liegt. Nächste Woche geht's also los mit dem inoffiziellen 5. Major in dieser Woche, quasi Generalprobe in Quail Hollow, wo auch ein Major im letzten Jahr ausgetragen wurde, nämlich das PGA Championship. Und damit kehrt die Weltelite zurück an den Ort des letzten Majors des letzten Jahres. Insgesamt 64 Spieler im Feld haben auch beim PGA Tour Championship im letzten Jahr aufgeteed. Desiree, blicken wir voraus. Wir wollen nicht zurückblicken. Wir blicken natürlich voraus auf das aktuelle Turnier. Brian Harman ist der Titelverteidiger der Wells Fargo auf einem Kurs. Ja, wie würdest du Quail Hollow einschätzen?
Ja, Quail Hollow hat ja diesen berühmten Stretch, die Green Mile, am Ende, die nun definitiv nicht so einfach zu bespielen ist. Ist ein sehr schwieriger Course, hat auch, ich weiß nicht, ob es die 18 war, glaube ich, im letzten Jahr in der Wertung für das schwerste Tourloch, da haben die ja immer so ein bisschen Statistiken und sowas, ich weiß nicht, ob es das schwerste war, aber also wenn du an der 18 Teil dieser Green Mile ist, ein Birdie noch brauchst, um da irgendwie einen Sieg einzufahren, dann gute Nacht. Toi, toi, toi. Also das ist einfach wirklich schwierig zu spielen und ganz interessanter Kurs, wie ich finde, und das ist halt auch ganz interessant, wie die Spieler damit zurechtkommen, wenn man sich das mal so anguckt. Tiger Woods zum Beispiel hat überhaupt in North Carolina, wenn man es mal so global sieht, erst einmal gewonnen in seiner Karriere. Und Rory McIlroy dem gegenüber hat in Quail Hollow die beste Statistik überhaupt. Der hat nämlich einen Durchschnittsscore von 69, ein paar zerquetschte, und ist der einzige Spieler überhaupt, der mit über 10 Appearances natürlich, der da wirklich es geschafft hat, einen Rundenschnitt von unter 70 überhaupt zu haben. Also da könnte man es fast draus schlussfolgern, dass ja Rory da prädestiniert dafür ist, den Sieg da einzufahren. Trotzdem gibt's noch genügend andere Spieler, die das auch tun wollen, wie immer in jeder Woche. Aber also Quail Hollow ist auf jeden Fall mal eine Marke und ist echt ein Course, der hohe Anforderungen an die Spieler stellt. Und insofern ist es natürlich dann auch immer super spannend, wie dann die Einzelnen damit zurechtkommen.
Lassen wir Brian Harman doch mal erzählen, denn der weiß noch am besten, wie das zu spielen ist, dieser Course. Denn der hat sich im letzten Jahr ja bei der Wells Fargo an die Spitze gesetzt, dieses Turnier gewonnen, seinen letzten Turniersieg auf der Tour eingefahren. Aber der Kurs hat sich auch mit Beziehung auf das PGA Championship natürlich ein bisschen verändert. Brian Harman über den Kurs in seiner Pressekonferenz.
It just depends on how firm everything gets. The overseeded rough is much easier to play from than strictly Bermuda rough, which is what we had PGA. Around the greens will be slightly easier to chip from, and the greens won't be quite as fast as they were the PGA. They were brand new. I think they only had 6 months or so on them with the Champions Bermuda. But this will be the first Wells Fargo we've played on these greens with Bermuda instead of the traditional bent greens that have been here forever. It's really tough to chip around the greens because it was so tight. It's especially tough if you start on the back nine, because if you start on the back nine, you've got a stretch there where you've got 16, 17, 18, 1, 2, 3, and 4. So that's 7 holes without a par 5, where the shortest par 4 is, gosh, I don't know, 490 yards. So it's extremely tough if you start that way.
Also, er hat die Länge dieser Par 4s angesprochen. Das sind schon beeindruckende Zahlen.
Ja, das ist kein Spaß. Und die Situation für ihn ist ja auch so ein bisschen kurios, weil er ist Titelverteidiger, aber letztes Jahr wurde das Turnier ja gar nicht auf diesem Platz gespielt. Letztes Jahr waren die in Eagle Point. Und insofern muss Brian Harman jetzt einen Titel verteidigen auf einem komplett anderen Golfkurs, was glaube ich schon so ein bisschen strange ist dann für ihn vom Gefühl her. Aber er hat es perfekt analysiert. Du hast halt in Quail Hollow wirklich ganze Stretches, die sich nicht so angenehm spielen lassen. Und du brauchst eine gewisse Länge tatsächlich. Und Ja, und das ist halt, also ich meine, der Course ist nicht umsonst eben auch Austragungsort von zum Beispiel der PGA Championship. Also das wird ein richtig harter Fight für viele Spieler, auch gerade für die Spieler, die jetzt aus so einem Zustand, sage ich jetzt mal, wieder zurückkommen, die eben nicht so voll in der hundertprozentigen Turnierablaufpraxis sind. Dazu gehören Langzeitverletzte wie Brooks Koepka, dazu gehört Rory McIlroy, der ja nach dem Masters jetzt auch erstmal kaum mehr zu sehen war. Also es ist für viele Spieler jetzt so auch wieder einer der Momente. Das Masters ist jetzt lang vorbei. Die Erholungsphase ist auch lang vorbei und jetzt zieht die Saison so richtig an mit nächste Woche dann The Players. Quail Hollow ist auch, also die Wells Fargo ist das letzte Turnier, wo du dich noch qualifizieren kannst überhaupt fürs Players und dazu musst du A, einfachster Weg, das Turnier gewinnen und B, wenn dir das nicht gelingt, zumindest unter den Top Ten im FedEx Cup landen. So du das noch nicht bist. Und dann kannst du nächste Woche aufteen. Also insofern, da sind viele, ist viel Bewegung drin mit Sicherheit in dieser Woche.
Vielleicht schafft ja einer, der in der letzten Woche sein großes Debüt auf der PGA Tour gegeben hat, bei der Valero Texas Open, Joaquin Niemann, nämlich der Chilene, die große Überraschung. Das ist ja ein ziemlich selbstbewusster junger Mann, der da ja auch schon beim Masters aufgetrumpft hat, auf jeden Fall dort mitgemischt hat. Zwar den Cut verpasst hat, sich dann aber entschieden hat, no, ich werde jetzt Profi, ich rock jetzt das Ding und dann eben bei der Valero Texas Open schon mal richtig aufgetrumpft hat, der weiß auch, wie man den Platz spielen kann und er sagt, ja, passt mir eigentlich ganz gut, weil das kommt mir von meinen Stärken her sehr entgegen. Wir hören mal rein.
I think hitting her fairways is one of my best part of my game. Yeah, I just need to hit fairway because these roughs are really big and also, the course is really long, so you don't want to hit five irons from the rough. So it's gonna be key for had a good week being on fairway.
Also Fairway treffen, dann klappt das schon. Das ist ein wirklich interessanter junger Kerl.
Oh ja, also bei dem würde ich jetzt vermuten, ist immer schwierig zu prognostizieren, wie so eine Karriere verläuft, aber der ist so centered, also der ist so bei sich irgendwie und hat natürlich alles, was man braucht, um ein wirklich Top-Golfer zu werden, zu sein. Ich glaube, von dem werden wir schon noch viel hören und jetzt diese erste Profisaison von ihm ist natürlich aufregend und ich glaube, dass aber gerade die Unbefangenheit von den jungen Hüpfern in Anführungszeichen, die sich da teilweise ja zum ersten Mal auch an dem Platz versuchen, ist manchmal gar nicht so schlecht, weil gerade bei den extrem schwierig zu spielenden Courses hilft es ja auch nicht, wenn du da jahrzehntelange Erfahrung drauf hast und dann aber das Resultat ist, dass du total verkopft spielst und auch schon alle möglichen Bad Memories hast mit irgendwelchen Löchern, die mal total in die Hose gegangen sind. So spielen die frei auf und gucken mal, was passiert. Und oft ist so eine Unbefangenheit echt gar nicht so schlecht, finde ich, für so eine Golfrunde.
Bad Memories, das ist auch ein gutes Stichwort, wenn wir zu Rory McIlroy kommen. Der hatte, ja, du hast schon gesagt, gute Erfahrung auf dem Platz beim Wells Fargo gemacht. 2010, 2015 das Turnier auch gewonnen, aber der hat seit dem Masters nicht mehr gespielt und wenn er beim Masters zurückdenkt, dann denkt er immer an diese Schlussrunde, wo er am Ende eben doch nicht gewonnen hat, letztlich geteilter Fünfter geworden ist, obwohl er sich am Samstag noch so richtig gut in Position gebracht hatte und das war schon letztlich eine Enttäuschung, weil eben dieses Masters-Sakko Rory McIlroy in seiner großen Trophäensammlung einfach noch fehlt. Der Career Grand Slam, der ist aufs nächste Jahr vielleicht auch noch weiter verzögert oder eben hinausgeschoben. Und Rory McIlroy hat selber gesagt, da musste er erstmal ein bisschen schlucken und sich vor allen Dingen erstmal ablenken nach dieser Masters-Enttäuschung, wie er das gemacht hat. Das hat er gestern auch auf seiner Pressekonferenz erzählt.
Yeah, I was binge-watching Billions for a while and then read a couple of good books. But it was just a quiet moment when, you know, you're staring off into the distance and you're thinking about a certain shot or a certain putt and you're just like, so, yeah, I got to the point where I needed to see a bit of daylight and get outside and go for walks and sort of start to do my usual thing and then it sort of went away and then your mind starts to focus on what's coming up, you know, and I'm excited about the next few weeks and got some great events to look forward to and my game's in good shape, so, you know, I'm looking forward to hopefully having chances to win more tournaments.
Ja, Desiree, das ist schon wirklich die Enttäuschung. Man hört's ihm immer noch an. Das trägt er mit sich rum, auch wenn er selber gesagt hat, kein Vergleich mit 2011, aber trotzdem, es nervt.
Ja, ist ja klar. Ich meine, wir haben das auch in epischer Breite letztendlich analysiert und berichtet, dass natürlich da der Druck auf Rory McIlroy extrem groß ist und vor allen Dingen der, den er sich selbst eben macht. um eben diesen Career Grand Slam endlich mal nach Hause zu bringen, und die Ausgangsposition hätte halt nun mal besser nicht sein können. Und insofern ist es dann halt schon, also für einen Sportler wie ihn, der ja durchaus auch, man muss da immer sehen, Rory McIlroy ist ein, finde ich, ein Champion-Typ, was heißt, dass der halt in der Lage ist, wirklich fantastische Schlussrunden auch rauszuhauen und da auch zum Teil Turniere noch zu gewinnen, wo er jetzt gar nicht in so einer fantastischen Ausgangsposition war. Wenn du aber dann in diesem letzten Flight, im Schlussflight, auf die Sonntags-Masters-Runde gehst und das dann irgendwie dann doch nicht so richtig klappt und er da wirklich so ein bisschen zerbröselt, ist es, glaube ich, für ihn noch viel schlimmer als, ja, es ist für jeden schlimm, aber also ich glaube, das hat ihn wirklich mitgenommen. Und ich glaube aber auch, ehrlich gesagt, sich dann zu Hause hinzuknallen und irgendwie Serien zu gucken und, naja, Bücher zu lesen, meinetwegen. Er hat auch in einer anderen Pressekonferenz noch irgendwie drank a few bottles of wine noch irgendwie gesagt, bevor er dann zurückgerudert ist. Also es klingt jetzt ein bisschen falsch, wie ich das sage, also und so. Also er ist, hat jetzt sicher nicht einen Totalabsturz da irgendwie hingelegt, aber ich glaube, du musst dann auch mal einfach so ein bisschen vor dich hin miefen und das sich setzen lassen. Und dann, wie er so schön gesagt hat, wieder raus an die frische Luft, und dann ist wieder eine neue Zeit angebrochen. Ich persönlich glaube immer noch, dass Rory McIlroy prinzipiell in der Lage ist, natürlich dieses Masters zu gewinnen irgendwann. Er ist jetzt auch noch nicht uralt. Es wird ihm also noch, werden ihm noch einige Jahre da vergönnt sein, hoffentlich, wo er das dann angreifen kann. Aber klar, es ist ein Rückschlag, und toll für uns, toll für alle Fans, toll für alle Golfzuschauer wäre natürlich, wenn er das jetzt kanalisiert in Energie und diese Energie jetzt eben in die kommenden Turniere mit reinhaut. Und dann haben wir alle, glaube ich, viel Spaß, und Rory McIlroy und Quail Hollow, der richtig Bock hat und der den Platz, ja, wie wir ja schon gesagt haben, fantastisch spielen kann, das ist dann eine Augenweite. Also da schaue ich sehr, sehr gerne zu.
Und er wird in einem Flight antreten zusammen mit Paul Casey und mit James Hahn. Und James Hahn, der hat auch in Quail Hollow schon mal gewonnen. Vor 2 Jahren hatte er sich die Siegestrophäe dort gesichert. Und Paul Casey, der hat in diesem Jahr ja auch schon abgeräumt im Florida Swing bei der WASPA Championship sich durchgesetzt. Desiree, wir müssen über einen sprechen, der natürlich wieder mal über allem schwebt, der genau wie Rory McIlroy eine Auszeit genommen hat nach dem Masters, der vor allen Dingen aber sehr viel an der frischen Luft war. Tiger Woods nämlich, denn der wird in Quail Hollow mit einem neuen Eisensatz von TaylorMade antreten. Wir haben das gestern schon mal berichtet hier bei uns auf meinsportradio.de. Der hat viel trainiert in dieser Zeit, nachdem er sich erst ein bisschen ausgeruht hat, dann ordentlich zum Schläger gegriffen und festgestellt, ja, mit den neuen Eisen, da kann ich mich in einen Wettkampf trauen. Was glaubst du, wird mit neuen Eisen möglich sein für ihn? Die sind ja seit Dezember im Grunde schon in der Erprobung für ihn.
Ja, also das sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Also wenn irgendjemand im Laufe seines Lebens einen guten Erfahrungsschatz an Umgang mit neuen Schlägern und so weiter hat, oder auch einfach, nicht Umgang mit neuen Schlägern, das ist falsch ausgedrückt, aber wenn jemand sehr, sehr genau weiß, was er auch will, das musst du ja auch erstmal irgendwie formulieren können und musst du deinem Ausrüster auch sagen können, ey, ich will die Richtung, das und das, dann ist es Tiger Woods. Und ich glaube, er ist da auch gar nicht so wahnsinnig fancy in dem, was er spielt. Er muss nur selbst das Gefühl haben, er hat auch selbst gesagt, das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass er gut ausschaut in der Spielposition. Also das ist ja der Blick, den wir auch haben, wenn du auf den Schläger runterguckst und du dich schon fragst, so, hey, Moment mal, wie sieht denn das jetzt aus? Ist natürlich schlecht, passiert bei ihm natürlich nicht auf dem Niveau, aber das ist auch bei einem Professional so, dass der wirklich, dass du schon im Setup musst, das einfach stimmen. Und ansonsten ist ihm, glaube ich, relativ wurscht, wie das Ding aussieht. Hauptsache, das fühlt sich gut an und die Bälle fliegen. Und da ich heute auch einen Termin habe für neue Schläger, bin ich also voll im Thema drin. Also das ist einfach ganz wichtig. Und ein Tiger Woods, der mit neuen Schlägern am Start ist, die sich für ihn gut anfühlen, ist absolut sowieso wettkampf- und wettbewerbsfähig. Und also da würde ich mir gar keine Sorgen machen. Im Gegenteil, das kann einen totalen Boost geben, weil der in der Lage ist, mit diesen neuen Eisen dann durchaus auch wirklich total anzugreifen, wenn die eben sich gut anfühlen. Und das tun sie ja anscheinend.
Und seine Saisonergebnisse können sich ja sowieso sehen lassen. 2-mal Top 10 bei 6 Starts, nur einmal den Cut verpasst bei der Genesis Open. Also, das sieht gut aus, und die ersten Erfahrungen, die ersten Bilder, die wir gesehen haben von Tiger Woods in Quail Hollow, die lassen auch dann doch ordentliches Golf auf jeden Fall vermuten. Und der Flight, in dem er steht, das ist sowieso ein Qualitätsmerkmal. Patrick Reed und Brooks Koepka, auch wenn man bei Brooks Koepka jetzt erstmal warten muss, wie der von seiner Verletzung wieder zurückkommt. Aber der Masters-Sieger von 2018, Tiger Woods, und der US Open Champ Champ. Das ist schon ein sehr reizvoller, eine sehr reizvolle Gruppe, ein sehr reizvoller Flight. Sehr reizvoll auch Justin Thomas, Ricky Fowler und Brian Harman. Justin Thomas, der kann ja mit einem optimalen Verlauf bei diesem Turnier die Weltranglistenposition Nummer 1 übernehmen. Das konnte er in dieser Saison oder hätte er schon mehrfach können in dieser Saison. Da hat er sich selber so ein bisschen mit viel zu vielen Gedanken daran gebremst, jetzt in Quail Hollow. Da scheint er sich gut ablenken zu können. Hat selber auch gesagt, für mich zählt jetzt erstmal nur das Turnier, die Position Nummer 1, das stelle ich mal ein bisschen hinten an. Und das hat er sich dann auch ja durchaus gezeigt auf seiner Proberunde beziehungsweise beim Pro-Am. Da hat er nämlich sich komplett abgelenkt, diese Rede. Da hat er bei einem Heiratsantrag geholfen.
Ja, ja, die Gala-Geschichten, die es auch immer gibt und die so schön sind, auch zu erzählen. Es war tatsächlich so, dass ihn ein Fan angeschrieben hat auf Instagram, irgendwie eine Direct Message oder irgend sowas. Ja, ich meine, Justin Thomas wird auch nicht alle DMs lesen, die er auf Instagram kriegt, ganz ehrlich, aber hat er wohl irgendwie dann zufällig irgendwie gesehen. Und da hat der Fan ihn wohl gefragt, ob er ihm behilflich ist, einen Heiratsantrag auf dem Platz durchzuführen. Und Justin Thomas fand es dann pretty cool, laut eigener Aussage. Und hat es dann auch gemacht und die haben sich das dann ganz nett irgendwie ausgedacht. Und ja, ich glaube, den Ablauf kannst du fast besser erzählen, Malte. Du bist da irgendwie bei solchen Geschichten immer besser dran als ich.
Ja, ich bin der Boulevard-Affinere, genau.
Das wollte ich jetzt nein, so nicht sagen, gut. Aber ja.
Das können wir gerne machen. Also, Justin Thomas hatte sich mit Sean Powell, so heißt der Mann, der ihn gefragt hatte, übrigens ein Mitarbeiter bei Wells Fargo, also mit dem Turnier auch durchaus in Verbindung stehend, dann verabredet, dass er während seiner Runde dann zu ihm hinkommt, behind the ropes sozusagen, und dann ihm einen Handschuh überreicht und seiner Angetrauten in Spee einen Ball, auf dem stand Will You. Und in dem Moment, wo die Dame dann das Will You las, dachte sie natürlich nicht, dass Justin Thomas sie heiraten will, sondern sie guckte auf ihren Verlobten, ihren Freund, und der ging in die Knie oder auf die Knie und bat dann darum, dass sie doch seine Frau werden möge. Dann lagen sich alle in den Armen. Tolle Geschichte auf jeden Fall und zeigt auch, dass Justin Thomas eben auch ja noch was anderes im Kopf hat als Golf, dass er sich eben mit sowas ablenken kann und dass er irgendwo dann auch eine soziale Ader und eine Ader für die Fans hat und solche Sachen dann gerne mitmacht. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt bei 100 weiteren Heiratsanträgen auch so kommen würde, Desiree, dass er jetzt ständig solche Dienste erledigen würde. Wäre auch ein bisschen langweilig.
Nein, das ist ein Einzelfall und das wird auch ein Einzelfall bleiben mit Sicherheit, sonst ist auch der ganze Witz dahin. Aber es ist halt trotzdem schön zu sehen, dass er es macht. Ich meine, es gibt einfach Golfer, die würden nicht im Traum überhaupt dran denken, sowas zu unterstützen. Und natürlich ist es eine Proberunde und das wird Justin Thomas und dem Turnierverlauf absolut überhaupt nicht wehtun. Aber es ist trotzdem nett einfach. Und insofern gibt viele, viele Golfer, die da einfach cool sind und die so Dinge für Fans machen, die ich für sehr wichtig halte. Da hätte ich übrigens eine ganz kleine Geschichte auch noch, die jetzt zwar nicht auf die PGA-Tour gehört, aber die gerade aktuell ist, bevor ich es wieder vergesse. Ich habe nämlich manchmal schöne Geschichten und vergesse sie in die Sendung einzubringen. Sollte man nicht meinen. Aber Thomas Björn zum Beispiel, der europäische Ryder Cup Captain, hat nichts mit einem Heiratsantrag zu tun, aber der hat zum Beispiel mal einen Brief gepostet von einem Engländer, der einen ganz total netten Brief an Thomas Björn als Ryder Cup Captain geschrieben hat, von wegen so, ja, es täte mir furchtbar leid, aber er würde praktisch aus dem Kreis der zu Erwählenden ausscheiden, weil halt irgendwie, und das ist halt ein Amateurgolfer, der stinknormales Golf spielt irgendwo in England und totaler Fan ist, und hat halt dann also so einen super bedauernden Absagebrief an Thomas Björn geschrieben und halt dieser britische Humor, also es ist ein wirklich ein Geniestreich, und Thomas Björn hat das entsprechend auch gutiert und hat diesen Brief dann eben ins Internet gestellt und hat den eben allen zugänglich gemacht. Ich muss sagen, dass ich wirklich einen Wahnsinnslachanfall auch hatte, als ich den gelesen habe. Was aber dann passiert ist, damit hat der Briefschreiber nicht gerechnet. Thomas Björn ist nämlich dann mit einem Kamerateam zu dem nach Hause gefahren. Einfach so unangekündigt, und ich glaube ihm das unangekündigt auch, und der macht so die Tür auf und Thomas Björn stand mit dem Ryder Cup mit der Trophy dann in der Hand da und hat gesagt, naja, wenn du jetzt schon nicht mitkommen kannst, sollst du wenigstens mal einen Blick auf die Trophy haben irgendwie, und der Typ ist fast ausgeflippt, und das war natürlich für den eine Riesengeschichte, und das ist auch sowas, klar bist du Ryder Cup Captain, aber da hast du auch viel zu tun, das ist trotzdem immer noch einfach total nett und auch wenn es natürlich PR- und mediamäßig total durchgestylt ist, aber dass Thomas Björn sich da ins Auto setzt und irgendwo nach England fährt und dem Typen dann da irgendwie diesen Ryder Cup Pokal zeigt und vor allen Dingen hat er dann, haben die in seinem Garten, hat er dann so ein paar Bälle hingelegt und hat so ein paar Chips auf irgendein Ziel gemacht und diese Ryder Cup Dingens, das ist natürlich ein Duplikat, stand so daneben und dann hat er irgendwie ausgeholt und einen Schlag gemacht und der war jetzt wohl nicht so nach Thomas Björns Gusto und dann hat Thomas Björn eilig diesen Pokalstückchen weiter weggestellt und hat gesagt, don't shank this thing away. Also das ist eine riesengute Geschichte. Das auch typisch European Tour, wie gesagt, ist natürlich, musst du alles auch erstmal stellen, musst du alles erstmal machen, brauchst erstmal das Kamerateam, aber du brauchst halt auch einen Thomas Björn, der sagt, ja klar, mache ich, da fahren wir jetzt halt mal hin. Und genauso ist das mit Justin Thomas auch. Justin Thomas ist da einfach auch ein cooler Typ. Ich würde das vielen Kollegen tatsächlich auch zutrauen auf der Tour, aber es gibt durchaus auch eine ganze Portion, bei denen ich sagen würde, nee, ich glaube, die würden das nicht machen.
Also Geschichten, die den Golfsport dann auch charakterisieren und eben nochmal zeigen, warum es so ein toller Sport ist und warum wir ihn so gerne verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Nicht nur unterhalb der Woche, sondern auch immer montags dann in der ganz ausführlichen Version. Morgen gibt's die erste Runde dann von dem Turnier von Wells Fargo in Quail Hollow und am Montag dann die Komplettzusammenfassung mit allem, was am Wochenende so passiert ist auf den Touren. Da gibt's ja dann auch zum Beispiel auf der European Tour noch die Golf Sixes in ihrer zweiten Austragung aus St. Albans in London. Da werden wir natürlich auch drauf eingehen. Montag hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Desiree, vielen Dank für heute.
Gerne.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Wer wird DHB-Pokalsieger 2018? Das Final Four. Live auf meinsportradio.de. Im ersten Halbfinale am Samstag, den 5. Mai ab 15 Uhr treffen der SC Magdeburg und der amtierende deutsche Meister Rhein-Neckar-Löwen aufeinander. In Spiel 2 heißt es dann ab 17.45 Uhr. TSV Hannover-Burgdorf gegen die HSG Wetzlar. Das Finale Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.